Nick, erzähl doch jetzt was zum Thema Logikanalyzer, Oskars und warum so ein kleines Arduino-Board wie das ultimative Messtool ist.
Und jetzt bin ich. Also das mit dem Arduino stimmt überhaupt nicht. Da kriege ich mal Gänsehaut bei Arduino.
Ach so, der nimmt mich nicht auf. Ja, bin der Nick Müller, komme aus Burgschlang. Wer kennt das? Niemand, sehr schön. So in der Nähe von Schwabhausen, Dachauer Hinterland. Bin aber gebürtiger Münchner und Waschechter. Bin vor 10 Jahren rausgezogen. Ich kenne Hans vom Newton-Stammtisch, das war wohl Ende der 90er. Und da habe ich seine Computersammlung mal gesehen bei ihm zu Hause und hab mir gedacht, der spinnt wirklich. Der gefällt mir. Und ich habe das ein bisschen so verfolgt, war aber nie da dort, weil mich Computer ehrlich gesagt nicht sonderlich interessieren. Also nur Sachen, die kaputt sind, interessieren mich oder die noch nicht fertig sind. Wenn es fertig ist, interessiert es mich nicht mehr. Und da habe ich mal so ein Foto gesehen, wo Leute ganz verzweifelt über einen PC einen offenen hingen mit einem Oszilloskop mit 4 Kanälen, schön bunt, aber ich hatte den Eindruck, sie sind nicht weitergekommen. Und dann haben wir gedacht, ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, das mir einfach mal anzuschauen und hierher zu kommen. Und so Veranstaltungen sind ja meistens immer lustig und man findet immer jemanden, der ein gleiches Interesse hat oder verrückte Sachen hat, die einem einfach faszinieren. Und deswegen bin ich jetzt das erste Mal hier. Beruflich, eigentlich bin ich immer schon Programmierer mit irgendwelchen Aussetzern, interessiere mich aber sehr für die Hardware und mein jetziger Job ist, dass ich, oder meine Arbeit, Job klingt so negativ, es ist meine Arbeit und meine Passion, sind Verkehrserfassungssysteme, da habe ich Mikrocontroller, Programmierung, eigene Hardwareentwicklung und die Softwareentwicklung, das soll damit genügen. Jetzt leider ist es hier so dunkel. Ja, worum geht es eigentlich? Computerreparatur. Ich weiß nicht, wie groß da das Interesse ist, hier die alten Rechner wieder zum Laufen zu bringen oder die lieber wegzuwerfen oder zu stapeln in einem Eck und weiter vergilben zu lassen. Ich werde das Thema ein bisschen wenig speziell machen auf den Logic Analyzer, weil sonst wird es vielleicht zu nerdig, wenn ich mich nur darauf einlasse. Ich werde einfach ein bisschen so Taktiken zum Reparieren zeigen und hauptsächlich wird es dann natürlich auf Chip-Level, wie man sagt, also auf IC-Ebene versuchen zu reparieren und die Fehler zu finden. Das wird so der Schwerpunkt sein. Es ist nicht so, dass ich euch unmündig finde, ich muss es aber trotzdem sagen. Es gibt ein paar Dinge, die in diesen Computern von schmerzhaft bis tödlich sind. Dazu zählt der Monitor, also diese klassischen noch mit Röhre. Da sind halt einfach tödliche Spannungen drin, da soll man wirklich aufpassen. Und das andere sind die Schaltnetzteile, die, wenn kaputt sind, sind es noch gefährlicher, wie wenn es funktionieren. Vor allen Dingen sind im Primärteil 400 Volt mit kräftigen Kondensatoren und da, wenn man hinkommt, ist es mindestens sehr schmerzhaft. Also da muss man wirklich aufpassen, falls man da reparieren will, Kondensatoren entladen vom Schaltnetzteil und mehr stecken tun wir sowieso. Und da muss man vorsichtig sein, der Rest auf der Platine, da kann man mit nassen Fingern reinlangen, so viel man will, da passiert nichts da. Macht man höchstens den Rechner noch kaputter, aber ja. Fangen wir mal beim Computer ganz von vorne an. Das ist das Netzteil. Das ist oft die Ursache, warum es nicht weitergeht. Entweder ist das Netzteil einfach kaputt. Dann nimmt man halt am besten ein Multimeter und schaut sich die Ausgangsspannungen an. Irgendwo sind die sicherlich dokumentiert. 5 Volt plus 12, minus 12 sollte im Normalfall genügen und auf dem Netzteil wird es wohl auch geschrieben sein. bei diesen Schaltnetzteilen ist eine ganz häufige Fehlerursache, die Kondensatoren im Sekundärteil, also auf der Ausgangsseite, kann man eigentlich blind wechseln und die Chance, dass er danach wieder geht, ist ziemlich groß. Das Einzige, worauf man dabei achten ist, muss ordentliche Kondensatoren zu verwenden, 105 Grad sollten die aushalten, weil es da recht warm ist und die Ströme dadurch ziemlich hoch sind, deswegen wärmen die sich auf. Da nimmt man Oscon oder von einfach namhaften Herstellern nicht irgendwas gespart vom, was weiß ich, vom Konrad oder so. Na, der hat auch gescheite, aber da sollte man nicht sparen. Das nächste, was einem passieren kann, ist irgendwo ein Kurzschluss auf dem Board. Es kann ziemlich unangenehm sein, den Fehler zu finden. Da gibt es bei diesen alten Computern eigentlich Generalverdächtige. Das sind die Tantal-Kondensatoren, die sind bis Ende 80er Jahre, gab es dann irgendwann mal einen Generationswechsel, aber die vorher, die waren ein bisschen hinterhältig, die sind geplatzt und haben dann einen Kurzschluss gemacht und den Fehler findet man eigentlich schlecht, außer durch visuelle Inspektion, dass man die halt alle anschaut und da hängt dann irgendwas weg oder es ist schon ein schwarzes Loch drin. Die Tantalkondensatoren sind so tropfenförmig, so kleine Dinger, meistens sind sie orange, gibt es aber auch in blau, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, dann da Kurzschlüsse zu finden, da habe ich aber jetzt nichts dabei. Könnte ich aber morgen mitbringen, da kann man also wirklich die Leiterbahn verfolgen bis zu dem direkten Kurzschluss. Also misst man einfach auf der Leiterbahn die Spannungsdifferenzen und die sind zwar minimal, aber wenn man die hoch verstärkt, sieht man, in welche Richtung der Strom fließt und wie stark er ist und dann kann man da direkt hingehen. Mit Widerstandsmessung kann man eigentlich vergessen, weil da sind die Multimeter nicht genau genug. Man kriegt nicht einen gut genugen Kontakt. Das andere ist auch, man kann sonst ein Labornetzteil hinhängen und ein bisschen mehr Strom drauf geben und dann hoffen, dass das Teil dann endgültig platzt und sich verabschiedet. Klingt ein bisschen brutal, geht aber auch. Jetzt noch ein bisschen was zum Werkzeug, nochmal eine Warnung. Multimeter wird man wohl sicherlich brauchen. Da gibt es so viele schöne, bunte, billige für 20 Euro oder was. Man kann das schon hernehmen im Computer drinnen, aber sobald man die in die Steckdose steckt, sollte man sich im Klaren darüber sein, dass die keinerlei Sicherheitsanforderungen erfüllen. Da gibt es so CAT2 und CAT3 und CAT4. Das heißt immer, wie weit die abgesichert sind. Und das kann so weit gehen, dass man, wenn man so einen Billigheimer in die Steckdose reinsteckt und versehentlich im Strombereich drin ist, dass das Ding wirklich explodiert. Also nicht nur kaputt ist, sondern explodiert. Also sollte man mindestens CAT3 nehmen, dann kann man auch daheim mal irgendwo an der Steckdose rummessen, wenn man will, oder an 230 Volt Geräten. Ich bin ein Fluke-Fan, also ich würde mir eine Fluke kaufen. Da muss man halt einen 100er hinlegen, aber das bleibt einem das Leben lang da. Muss man nichts Neues mehr kaufen. Noch ein Werkzeug, das man wohl brauchen wird für Reparaturen, ist der Lötkolben. Auch da kann ich nur wieder sagen, kauft euch was Gescheites. Nicht irgendwie so ein China-Krempel, der hält nicht lang, er funktioniert nicht gescheit. Man schmeißt ihn weg und kriegt nach ein paar Jahren wahrscheinlich auch keine Ersatzteile mehr. Für mich gibt es da nur Weller, aber andere, also es gibt natürlich ein paar Marken, Weller, Hakko, Ersa, wenn man auf eBay schaut, für einen 100er kriegt man da was Vernünftiges und das bleibt einem ewig. Also ich habe einen Lötkolben und Weller, der ist 35 Jahre alt, kriege immer noch Ersatzteile dafür und bin immer noch zufrieden damit. Ich will es nur sagen, ich bin ein bisschen Werkzeugfetischist, aber kauft euch was Gescheites und dann bleibt euch das Leben lang. So, das war es jetzt mal zu diesen Basics. Dann ich meine, es ist natürlich eine Investition, wenn man versucht, Rechner zu reparieren. Also man braucht einfach ein Werkzeug. So ganz ohne Werkzeug geht es nicht, außer man tauscht halt blind ICs. Wenn die gesockelt sind, kommt man damit wohl zum Erfolg. Ist aber, also für mich macht das Reparieren halt auch irgendwie Spaß. Und wenn man sich da reindenkt und sagt, ja, das ist es jetzt und dann war es tatsächlich. Ich verstehe natürlich die Einstellung, wenn man sagt, das interessiert mich nicht oder das ist mir zu kompliziert, ich will das nicht machen, dann ja, da kann ich ja nichts sagen. Was man wohl sicherlich braucht, ist ein Oszilloskop, einfach um die Signalqualität sich anzuschauen, stimmen die Pegel, stimmt da überhaupt irgendwas, ist der Eingang irgendwie offen, kommt da Signal an und läuft der Oszillator vom Prozessor, das ist wohl so das allererste, was man nachschaut. Ansonsten kommt man mit dem Oszi eigentlich kaum mehr weiter bei sowas. Also mit anderen Worten, es tut in dem Fall schon was Billiges angebracht, wie ein Speicher-Oszi. Gibt es, jetzt kommt ein Chinese, Rigol kann man sich kaufen, 100 MHz genügt, findet man auch für 100 Euro auf eBay, auch teilweise drunter. Also da sind die Ansprüche wirklich nicht hoch für diese Arbeit. Und da kann man es auch eingehen darauf, dass man sagt, naja, kaufen wir jetzt was Schlechtes und irgendwann, wenn es mal Spaß macht, kann man sich mal was Besseres kaufen. Man braucht auch nicht irgendwelchen Schnickschnack mit Busdekodierung oder so. Da gibt es bessere Möglichkeiten, da langt die Speichertiefe nicht von diesen Dingen eigentlich, um da ernsthaft was zu machen. Deswegen Zweikanal-Oszi, 60 MHz, 100 MHz. Ist genug. Womit man eigentlich zum Kernproblem kommt von dem Ganzen, wenn man jetzt anfängt, mit dem Oszi auf der Platine rumzusuchen, stochert man ziemlich im Nebel rum, weil man hat eigentlich nur einen Kanal oder zwei Kanäle und man schaut, ja, da rührt sich was, aber was und wieso geht jetzt dieser Puffer, wieso wird der jetzt abgeschaltet, also LS245, also dieser Buspuffer, ja, ist denn das richtig? Ist das der richtige Moment? Dann gehen wir wieder mit dem anderen Kanal woanders hin und sagt, ja, also dazu müsste ich jetzt aber ein drittes Signal mir anschauen oder ein viertes Signal. Also das Problem ist prinzipiell, dass auf diesen Rechnern sehr viel parallel abläuft. Oder auch parallele Signale sind. Also der Datenbus ist auf jeden Fall mal mindestens 8 Bit breit, der Adressbus normalerweise mindestens 16 Bit breit und die zwei können schon auf jeden Fall mal zusammen. Dann müsste man schauen, ob es Lese- oder Schreibsignal ist. Hat man also nochmal ein Signal. Und das ist das, was ein Logic Analyzer kann. Logic Analyzer ist eigentlich wie ein Oszilloskop, hat nur viel mehr Eingänge und hat nur einen Analog-Digital-Wandler mit 1-Bit-Auflösung. Also der kann nur Low oder High lesen, mehr kann er nicht. Was dazwischen ist, weiß er nicht. Der hat halt eine Schaltschwelle und dann sagt er, das ist Low oder High. Aber auf jeden Fall kann er Sachen parallel darstellen. Also den ganzen Datenbus in einen Klotz oder in einen Block, den ganzen Adressbus, wo man dann sieht, wie die miteinander korrelieren, wie die miteinander zusammengehören, irgendwelche zusätzlichen Signale, Lesesignal oder Schreibsignal, Prozessortakt. Und wenn man sich jetzt mal so einen 6502 anschaut, der ist in einem 40-poligen Gehäuse drinnen, dann kommt man eigentlich drauf, dass man schon dazu fast 40 Kanäle braucht, minus ein paar Dinger, VCC und so, zwei, drei weniger, kommt man vielleicht auf 36 Kanäle. Da hat man dann schon mal die Adressen und die Daten komplett, den Prozessortakt. Dann wird man wohl noch an irgendwelchen anderen Stellen schauen müssen, ob die Signale überhaupt ankommen. Also am RAM hat man dann normalerweise nochmal 16. Also sind wir schon so bei 64 Kanälen in etwa. Man kommt mit 32 schon irgendwo hin, aber falls sich jemand so ein Ding kaufen will, die sind übrigens gar nicht so teuer. Wir reden ungefähr um 100 bis 150 Euro gebraucht auf eBay. Sollte er schon darauf achten, dass 64 Kanäle sind, dann kommt er super weiter. So, so ein Logic Analyzer, der hat im Prinzip zwei Betriebsmodi. Einmal kann er Timing-Analyse machen, also Zeitanalyse. Da heißt es, er kann also auf die 10 Nano oder 100 Nanosekunden, je nachdem, genau feststellen, wie die Signale miteinander zusammenhängen. Das ist ziemlich speicheraufwendig, weil der dann wirklich mit 100 MHz liest und dann ist natürlich der Speicher ganz schnell voll. Wenn man irgendwo kritische Sachen hat, das ist, betrifft aber mehr Entwicklung, nicht Fehlersuche, da muss man davon ausgehen, dass das Timing schon richtig ist oder kann man davon ausgehen, dass es schon richtig ist. Also das braucht ziemlich viel Speicherplatz, da kann man mal schnell kontrollieren, stimmt denn das da überhaupt mit dem Timing? Und einen anderen Betriebsmodus, der weitaus interessanter ist, das ist die State-Analyse, das ist die Zustandsanalyse. Da kann man sagen, ich habe ein Signal, das ist von mir aus der Takt vom Prozessor, und immer wenn das die steigende Flanke hat, da muss man halt im Datenblatt nachschauen, oder die fallende Flanke oder was auch immer, takte ich das Ding und dann werden die Daten eingelesen. Ich kann das auch nochmal ausschließen mit irgendwelchen anderen Sachen, dass er irgendwann später taktet oder was auch immer. Das heißt, er spart einen Haufen Speicherplatz, weil er immer nur in dem Moment, wo es interessant ist, die Daten einliest und im RAM speichert. Was auch ganz interessant ist, es gibt ein Triggersignal, also wo man den Einlesevorgang auslöst im Prinzip. Diesen Trigger, der ist nicht unbedingt am Anfang, wenn ich den Trigger setze, dass danach alle Daten eingelesen werden, sondern er liest die Daten in einen Ringpuffer ein, liest die ganze Zeit und sobald das Triggersignal kommt, hört er auf zu lesen oder liest noch den ganzen Speicher voll oder liest noch 20% voll oder was auch immer. Das heißt, ab diesem Triggerzeitpunkt oder am Triggerzeitpunkt hat man davor auch noch die Daten. Das heißt, es hat irgendwie gekracht und ich kann mir anschauen, was vorher noch passiert ist. Das ist das Interessante. Was auch bei dieser Zustandsanalyse sehr interessant ist, das hängt wieder von dem Gerät ab. Also je neuer die sind, umso ausgefeilter wurde da die Technik. Aber sagen wir mal so Mitte der 80er, also ich habe da ein Philips-Gerät, das ist in der Beziehung schon sehr gut. Man kann disassemblieren. Das heißt, man schaut sich nicht nur die Kurvenformen an und schaut dann im Datenblatt und was ist jetzt das Hex FE, was war das jetzt für Befehl, sondern man kann dann sagen, allerdings braucht man da Software dazu, wenn man die findet, kann in einen anderen Darstellungsmodus umschalten und dann sieht man wirklich die Statements, die da passiert sind, mit den ganzen Sprüngen. Der ist also dann danach dahin gegangen und ist, hat da das RAM reingelesen oder hat RAM-Check gemacht und hat ihn gesehen, oh, da stimmt irgendwas nicht, ich schreibe FF rein und es kommt FE zurück. Und das letzte Interessante an diesen Dingen ist das Triggern selber. Das ist nämlich weitaus komfortabler, wie man es mit irgendeinem Oszilloskop hinbekommt. Und da wird es jetzt wirklich interessant für die Fehlersuche. Man kann recht komplexe Triggerbedingungen setzen. Das heißt, ich kann mir den Adressbus anschauen und sagen, wenn auf dem Adressbus eine ganz bestimmte Adresse aufgetaucht ist, mit diesen Bedingungen, dass auch dieser Adressbus-Signal jetzt richtig ist oder gültig ist, dann fange an aufzuzeichnen oder setze ihm den Trigger. Wie gesagt, man kann dann auch wieder nach vorne schauen oder nach hinten schauen und ich kann dann wirklich das Programm eigentlich Schritt für Schritt verfolgen und wirklich schauen, was passiert. Wenn wir also jetzt mal den Rechner einschalten, dann holt er sich den Reset-Vektor von FFFF Da kann ich also jetzt auf FFFF drücken und mir schauen, holt er das aus dem RAM raus, liest er aus dem RAM tatsächlich das Richtige raus, sehe ich also schon, aus dem ROM wollte ich sagen, Entschuldigung, sehe ich also schon, ja, also ROM liest er zumindest einmal richtig. Dann steht er da eine neue Sprungadresse drauf. Also ich sehe das dann auch in diesen Mnemotics, also in diesen Kürzeln, ja, in diesen da, dass er das richtigen Befehl geholt hat. Er springt also dann dahin, ich sehe es dann auch auf dem Adressbus, ja, der ist wirklich dahin gesprungen und er holt sich jetzt diese Daten und diese Daten oder schreibt da und da. Das geht also mit diesen Philips geht schon ganz gut. Ich habe noch einen anderen Philips, den habe ich aber zu Hause, der ist ein bisschen älter. Mit dem kann man es auch gut machen. Also man kann wirklich das Programm durchverfolgen. Und wenn man jetzt hergeht und sich das disassembliertes ROM-Listing anschaut, das kriegt man oft oder man kann sich selber machen, man muss es nicht komplett machen, sondern man kann einfach mal vom Reset-Vektor aus zurückgehen und ein bisschen schauen, wo er da hingeht. Man kann zum Beispiel auch nach ASCII-Text da drin suchen, das ist nicht schwierig. Und zum Beispiel findet man den Text RAM-Check failed oder sowas ähnliches. Dann kann man ihn da drauf auf diese Adresse einen Trigger setzen, auf RAM-Check failed. Und sobald der da drauf zugreift, triggert er und dann weiß man, das RAM hat also gar nicht funktioniert. Also muss ich schon weiter vorne anfangen. Wenn ich jetzt zum Beispiel gar kein Bild kriege und ich weiß überhaupt nicht, wo der ist und er kann es nicht einmal ausgeben, das RAM-Check failed oder ROM-Checksum oder sowas. Also man kann da wirklich drauf genau sozusagen völlig im Dunkeln schauen, was der gemacht hat und wo er hängen bleibt. Man kann auch schauen, jetzt wenn er Subroutine aufruft, wird das wirklich auf den Stack draufgeschoben, also schreibt er da ins RAM rein. Man kann dann beim Lesen auch wieder drauf triggern und schauen, kommt das wirklich zurück? Das heißt also, ich kann auch da schon beim RAM eine Aussage machen, das funktioniert oder es funktioniert nicht. Es kann ja sein, dass irgendwo beim Adressbus Treiber nicht mehr funktionieren und da einfach immer wieder auf die falsche Adresse zugegriffen wird. Kann man auch vor und hinter dem Treiber schauen und vergleichen, ob da das Gleiche dran steht. Tja, das ist eigentlich auch so die Taktik, wie man damit Fehler sucht. Erst einmal schauen, was macht der Prozessor? Also das allererste ist, schauen, ob ein Takt dran ist und ob ein Reset-Signal kommt. Das kann man mit dem OSCI machen, das ist noch trivial. Aber danach ist es einfach mal ganz gut, sich den Reset anzuschauen und schauen, was da passiert. Geht das überhaupt oder ist es gleich die CPU? Und dann kann man sich da so langsam durchhangeln. Und wenn man merkt, ja, scheinbar die CPU als solche funktioniert, also RAM, ROM, lesen, schreiben, dann muss man, das hängt natürlich immer vom Fall ab, weiter nach hinten gehen, also diese Videosachen sich vielleicht anschauen oder wenn man Floppy Drive hat, dann, wenn es an dem hängt, dann muss man halt da schauen. Ohne Datenblatt kommt man leider nicht weiter. Aber das Schöne ist halt, man kann immer drauf triggern. Das heißt, wenn der auf den Floppy Controller zugreift, kann man sagen, Getzert, schreib mit. Und man kann sich eben anschauen, was ist vorher, kurz vorher noch passiert oder auch lang vorher passiert. Was schreibe ich rein? Was kommt raus? Das ist halt, ja, man braucht das Datenblatt, man muss sich schon ein bisschen reinknien. Es ist nicht so eine Wunderwaffe einstecken und es leuchtet rot und das Ding ist es. Leider funktioniert es nicht so. Es ist natürlich auch so, dass das Zeit kostet und auch Investitionen, aber vielleicht interessiert sich der eine oder andere dafür. Ich habe 5 Stück dabei, 5 Logic-Analyzer. Die anderen sind noch zu Hause. Ich habe nicht so viel Platz. 3 muss ich noch reparieren. Aber das mache ich auch mit dem Logic Analyzer wieder. Ja, dafür ist er ja da. Wie gesagt, für mich ist das Reparieren der größere Spaß. Danach weiß ich eigentlich gar nicht mehr, was ich machen soll damit. Nein, ich kann natürlich in der Arbeit hernehmen. Aber das sollte der Chef eigentlich einzahlen. Macht aber nicht. Ja, ich glaube, ach ja, das hatte ich eigentlich unterwegs vergessen. Und zwar, es gibt ja ein paar Sachen. Ich habe hier so ein Werkzeug. Das ist so aus den Anfängen der Logic Analyzer oder eher noch einen Schritt davor. Das ist so ein Clip, den steckt man aufs IC drauf und das leuchtet dann rot, je nachdem, ob das High oder Low ist. Das Ding, also ja, man kann es natürlich probieren, aber sobald da dynamische Signale drauf sind, dann blinkt es halt einfach irgendwie. Es ist nicht sonderlich interessant. Aber es gab was von HP. Jetzt mache ich ein bisschen Geschichte scheinbar. Das war so ähnlich und da war als Vergleich das gleiche IC drin drauf. Also wenn man jetzt einen 7400 hatte, dann musste man da eine kleine Karte einstecken mit dem 7400 und Vergleichselektronik hat das drauf gesteckt und der hat einfach geschaut, sind beide Signale gleich, also am Eingang, den nimmt er natürlich als Eingang her und am Ausgang, ist das, was aus dem IC rauskommt und ist das in meinem Clip das Gleiche und wenn es nicht das Gleiche war, hat an dem Pin die rote LED geleuchtet und wenn es richtig war, die grüne. Das heißt, man hat das Ding eigentlich draufgesteckt, man musste ja eine ziemliche Sammlung von diesen Karten haben und hat eigentlich ziemlich schnell gesehen, das funktioniert gar nicht. Es ist gar nicht so dumm, das Teil, man findet es aber leider nirgendwo. Ich habe das, ich schaue auf eBay schon länger. Also diesen Logic Comparator heißt der, ich habe ihn nicht gesehen, aber vielleicht irgendwann.
Ich hatte Glück, ich habe einen.
Oh.
Ich habe einen Flohmarkt abgelesen.
Flohmarkt, ja. Also das ist ein ziemlich cooles Teil und es ist gar nicht so blöd, wenn man diese Karten hat. Also ich bin eigentlich begeistert davon, aber ich habe leider keines. Wir müssen nochmal mit. Aha. Ich habe noch was anderes, das ist sozusagen als Warnung, wenn jemand sagt, der Logic Analyzer, toll, aber so ein riesen Kasten und vielleicht 150 Euro oder was, ich kaufe mir so ein USB-Ding, da gibt es ja mehrere von diesen Saleai, irgendwie so ein unaussprechbarer Name, das ist von Scana, der heißt Scana Plus von Icalogic, das sind Franzosen. Das ist ganz nett, das Ding. Also ich nehme es auch hier in der Arbeit. Aber diese Dinger haben erstens mal zu wenig Kanäle. Der hat 9. Und das Trickern ist so brotlos. Der kann halt einfach schauen, ist da steigende Flanke gewesen und auf dem eine fallende Flanke. Aber man kann nichts machen. Also zur Fehlersuche. Bei parallelen Signalen sind die einfach ungeeignet. Wo die stark sind, und dann nehme ich sie in der Arbeit her, wenn man serielle Busse sich anschauen will, da sind die eigentlich unschlagbar, weil sie unendlich Speichertiefe haben. Und bei meiner Platine sind halt etliche serielle Busse drauf und die hänge ich dann einfach hin und kann mir die Kommunikation anschauen. Und dafür sind sie super, aber für Fehlersuche, sorry, geht nicht. Ja, da.
Mit so einem Ring drauf schafft er 32 Bit, also 32 Kanäle.
Ja.
Das ist natürlich far away from richtigen Logic.
Ja.
Aber das Schicke dabei ist, dass der ist Open Source, man kann sich seine Plugins schreiben und der ein bisschen Java-mächtig ist. Und ich bin ein ganz, ganz schlechter Java-Programmierer.
Ja.
Cindy kriegt tatsächlich für HP 9845 den kompletten Befehlsatz da unterzubringen, um dann.
Okay, gut, also, aber ich bin nicht so, also.
Open Source kostet 50 Euro. Hongkong, klar. Dauert eine Weile, bis er da ist. Und ungefähr 20 Euro für den Ring. Und der ist auf 5 Volt Das ist auch noch wichtig, also manche von denen, gerade von denen, die man sind auf 3 Volt geeignet,
ach so, geht kaputt bei 5. Der ist, hat den Vorteil, ich unterbrich dich kurz, dass man damit auch 24 Volt Signale verarbeiten kann. Also deswegen habe ich den genommen, aber da geht es wirklich nur um RS-232 umsonst oder I2C-Bus und so weiter. Da ist er wirklich saugut, aber ansonsten. Ja, es gibt da noch diesen Bus Pirate, aber also die haben halt alle den Nachteil, dass ziemlich schlechtes Layout sind teilweise. Ich kenne jetzt den Open Sniffer nicht, ich habe ihn schon mal gehört, aber ich habe ihn nicht angeschaut. Also da gibt es so, das ist so ein bisschen, da gibt es halt geklingelte Stimmen, die Masseflächen nicht oder das ist nicht ordentlich. Ist nicht ordentlich designt worden. Oft fehlt es ein bisschen an der Speichertiefe. Ach, das ist ein Stichwort für mich. Die Logic Analyzer, die ich hier habe, also der allerprimitivste, der ist alt und also er ist eher zum Lachen wie zum Arbeiten. Deswegen macht aber das Arbeiten damit auch mehr Spaß. Der hat 256-Bit Speichertiefe und 9-Bit Breite. Also das ist natürlich nicht wirklich viel und er kann auch kein Post-Trigger, das heißt, er kann nur ab dem Trigger-Zeitpunkt aufschreiben oder man kann man auch noch eine Zeitverzögerung reinbauen. Der ist ziemlich blöd. Es gibt andere 1K-Speichertiefe, man wird sagen, da kommt man gar nicht weit. Das sind tausend Worte, tausende Ereignisse hintereinander. Mit der Timing-Analyse kommt man wirklich nicht allzu weit, also wenn man mit 100 MHz geteilt durch 1000, also das ist dann 1 kHz, das ist also, kann man eine tausendstel Sekunde lang aufzeichnen, das ist nicht wirklich, aber man kommt auch da, wenn man weiß, wo man suchen muss, kommt man schon ganz weit damit. Und für diese Disassembler-Geschichten langt eigentlich 1K oder 2K, das da bringt man schon verblüffend viel unter. Und ich muss sagen, ich habe mir nie gedacht, ja, das ist jetzt, wenn ich nur mehr Speicherplatz hätte, würde ich es besser finden. Nee, also wenn man sagt, ja, 1K, gut, der kommt jetzt gerade billig her, dann kann man den ruhig nehmen. Also 1K oder 2K genügt. Ich habe noch einen anderen, der, ich weiß gar nicht, der glaubt, der hat 32K, den gibt es auch mit 32 Megabyte und was weiß ich. Es braucht man eigentlich nicht, es ist nicht so wichtig. Aber noch kurz zu diesem, meinen Besten, den ich da dabei habe. Der ist noch irre mit diesem Disassemblieren. Wenn man dann nämlich den Object-File in den Rechner reinlädt und das ist ein C-Programm gewesen, dann zeigt er ihm wirklich Zeile für Zeile an, wo er jetzt gerade ist. Also mit diesen Statements. Und das ist natürlich nicht zur Fehlersuche jetzt in der Hardware gedacht, sondern Softwarefehlersuche. Und gerade wenn man irgendwelche Sachen hat mit Interrupts, wo man den Eindruck hat, das haut einem den Stack zusammen oder da stimmt irgendwas nicht, dann kann man das da wirklich total genau verfolgen und ohne den Rechner anzuhalten, das läuft einfach durch, das wird ja nur parallel mitgehört und mitprotokolliert. Da kann man eben dann genau sehen, ja, er hat eigentlich alles richtig gemacht oder welches Signal hat jetzt da reingeschossen, aber die kosten dann schon, ja, also 300 muss man da schon ausgeben dafür. Ich habe es auch schon mal für 200 gesehen, 150, aber ja, das ist aber wie gesagt eigentlich für Softwareentwickler dann interessant mit diesen Object-Files. Ich glaube, muss man meine Liste anschauen, ja, ich glaube, ich bin durch.
Übrigens, was ja. Ich gerade gesagt habe, zeigt auch eine schöne Entwicklung, die wir insgesamt in der Technik haben. Die Geräte werden immer mehr für den Captain benutzbar. Entschuldigung, nein. Immer mehr für den High-Level-Entwickler nutzbar, die damit Standardsituationen tatsächlich von ihrer unheimlich hardwarefernen Position doch hardware-nah debuggen können und rankommen. Nur, wenn dann was kommt, was nicht im Ablauf der Software und dem Standard vorgesehen ist und in Eclipse eingebaut und sonst was, dann sind sie noch viel verlorener, als wir verloren sind, wenn wir unseren APL-Code anschauen.
Also das mit den Deppen, ich fühle mich nicht angegriffen, keine Angst, kannst auch ruhig Depp zu mir sagen. Sie sind nicht so einfach zu bedienen, die Dinge. Also man muss schon ein bisschen Gehirnschmalz investieren, auch vor allem mit den Triggern, wo man dann auch sagen kann, ja, jetzt habe ich als Vorbedingung, wenn das 17 Mal passiert ist, dann muss das passieren und das muss so sein oder so sein und dann erst triggere. Also da kann man schon Hirnschmalz reinsetzen und dann haben die sogar noch die Möglichkeit, die besseren, der muss aber nicht so super gut sein, dass der eigentlich zwei Logic Analyzer parallel laufen hat. Das heißt, den ersten lässt, macht man Timing-Analyse und wenn der triggert, kann man mit diesem Triggersignal den zweiten triggern. Und man kann sogar so weit gehen, und das mache eigentlich ich öfters, weil es praktischer ist, man kann mehrere hintereinander hängen, Logic Analyzer, und triggert mit den einen jetzt am Prozessor, den hat man eingerichtet für den Prozessor, und wenn man irgendwelche Sachen dann außen rum anschaut, ist es vom Setup her einfach viel einfacher, wenn man den zweiten Logic Analyzer dann durch den ersten triggert und dann sich da die Signale anschaut, die kann man ja am Bildschirm vergleichen, wenn man einen gleichen Zeitmaßstab hat, kommt man schon hin. Und man kann natürlich dann auch noch sein Ostsee auch triggern, wenn man Speier-Ostsee hat, und dann ist man eigentlich ziemlich komplett. So, also wie der Hans schon sagte, ich bin fertig. Ich weiß nicht, dürfen die noch Fragen stellen oder ist die Zeit schon rum?
Ich würde sagen, wenn es hier an seinen Platz
geht. Ja genau, kommt ruhig zu mir.
Fragen beantworten, sondern kann auch viele Sachen direkt am Gerät zeigen. Das ist, glaube ich, viel interessanter, als wenn wir theoretisch weiterreden. Außerdem habe ich den Ehrgeiz, dass wir bloß heute Abend nicht mehr als 2 Stunden dazu haben. Da ist Ino natürlich nicht eingerechnet.
Also, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und scheinbar war ja auch ein gewisses Interesse daran. Ich wusste nicht, wie das jetzt halt ausgeht, dass alle Leute zum Gähnen anfangen. Dem war nicht so. Es ist nur einer gegangen, das ist mir auch recht. Da bin ich ja nicht böse. Nein. Also, genau, das ist schlechte Luft. Also, ich danke euch für euer Interesse und kommt bitte gerne zu mir.